Hallo Welt, hier ist Christoph, dein Chaos-Hacker. Willkommen beim Chaos-Talk. Kennst du das? Du planst deinen Tag, willst Dinge erledigt bekommen, dann schlägt die Realität zu. Du bekommst dutzende neue Aufgaben, der Plan ändert sich, Telefon klingelt, hier eine Message, da eine Mail. Kurz, das Chaos schlägt zu. Am Ende des Tages bist du gestresst, erledigt, K.O., hast zwar tausend Dinge erledigt, aber das, was dir selbst wichtig war, ist es nicht. Kennst du das Gefühl? Okay, genau da will ich mit dem Chaos Talk helfen. Mit unterschiedlichen Gesprächspartnern besprechen wir Dinge, die dir helfen, besser mit dem Chaos umzugehen und in Flow zu kommen. Mein heutiger Gast ist Michael Schneider. Er hat in seinem Leben schon mehr im Real Life erlebt, als die meisten anderen in ihren Computerspielen. Willkommen, Michael.
Vielen Dank, Christoph. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich habe schon das eine oder andere durchgemacht, wie du schon gesagt hast. Mal kurz zu mir. Ich bin Mentalcoach vom schönen Bodensee aus dem Süden. Und ja, mein Thema ist, für selbstständige Unternehmer entspannter und konstanter Performance zu bringen, ohne ständige Down oder ab und an eben auch Krankheitsphasen. Das ist so mal so mein Slogan, wo es hingeht. Zu mir, zu meiner Geschichte gestartet, oder ich starte jetzt mal an dem Aspekt, wo ich nach der Schule begonnen habe. Das war das Wirtschaftsinformatikstudium. Also ganz was anderes als das, was ich danach gemacht habe. Und ja, das habe ich tatsächlich auch abgeschlossen, obwohl ich zwischenzeitlich schon weiter wollte, nämlich zur Spezialeinheit, damals zur Bundeswehr. Da hat mich mein Vater aber dann mal kurz am Ohr gepackt, sagt, du machst das fertig. Und ja, ich bin dem dann nachgekommen, habe das fertig gemacht. Und daraufhin habe ich aber schon, ich wusste ja schon, ich will was anderes machen. Und ich wollte vor allem einen Aspekt kombinieren, nämlich Körper und Geist. Und Wirtschaftsinformatik oder Studium ist sehr viel Geist. Und ich wollte mehr den körperlichen Aspekt haben und damit Geld verdienen. Und ich dachte in meiner Naivität, ja, dann machen wir doch die Spezialeinheit. Das, ich wollte immer, wenn, dann schon auch das Höchste, klar. Ne, also, und da dachte ich, ja, Elite. So mit dieser Einstellung bin ich dann auch damals zur Bundespolizei gekommen. War auch im gehobenen Dienst im Auswahlverfahren. Allerdings, als ich dann im Gespräch genau das gesagt habe, das kam ihnen dann doch ein bisschen komisch vor. So, ja, aber das ist ja unwahrscheinlich, dass du das schaffst. Also ich hatte alle anderen Aspekte erfüllt, hat alles gepasst. Nur in diesem Gespräch, oder war das sozusagen die falsche Antwort, wenn man so will, und war deswegen auf der Warteliste und habe dann erstmal ja gewartet, ja, und habe ein Jahr gewartet und habe dann nochmal angerufen, weil ich wissen wollte, ja, ich würde schon gern kommen. Mir ist auch egal, ob mittlerer oder gehobener Dienst, weil ich wollte ja woanders hin. Ach, Sie wollen auch den mittleren Dienst machen? Dann haben Sie gesagt, ja, dann kommen Sie doch nächste Woche. Ja, super, dann komme ich. Ja. Also so bin ich dann zur Polizei gekommen. Und ja, über Umwege, um es kurz zu machen, bin ich dann nicht bei der Spezialeinheit der Bundespolizei gelandet, sondern beim SEK vom Zoll. Die nennt sich ZUZ, Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll. Ist nicht so bekannt, aber es ist das SEK vom Zoll. So. Dort war ich dann eben im Auswahlverfahren, beziehungsweise dann auch in der Ausbildung, so knapp ein Jahr, um dann eben aktiv in der Einheit, wie lange war ich da, 5 Jahre tätig zu sein. Im Anschluss bin ich dann wieder, das war in Köln und ich komme vom Bodensee, da zieht es dann die Leute meistens wieder hin. Habe ich gedacht, ich würde gern zurück und bin dann gewechselt ins Land Baden-Württemberg und war dann jetzt die letzten Jahre dort nochmal beim Personenschutz tätig. Genau, sozusagen als Abschluss, bevor ich dann Anfang diesen Jahres zu 100% in die Selbstständigkeit gestartet bin. Jetzt bleibt natürlich die Frage offen, wo ist jetzt dieses Mentalcoach-Ding hängen geblieben? Ja, das war schon dann in Köln, als ich sozusagen so eine Orientierungsphase hatte. Da habe ich mir überlegt, hey, ich möchte was anderes noch machen und habe dann das Studium zum Mentalcoach gestartet. Damals auch der Gedanke, der Begriff war schon fest. Ich habe damals bei Google eingegeben, Mentalcoach-Ausbildung, weiß ich wie heute noch. Und auch da habe ich mir gedacht, was ist so das Maximale, was du machen kannst? Und da bin ich auf dieses Studium gestoßen, auf diesen Masterstudiengang in Salzburg an der Uni. Und den habe ich nebenberuflich dann gemacht, genau. Und bin jetzt seit 2-3 Jahren auch selbstständig schon in dem Bereich tätig und seit diesem Jahr dann hauptberuflich. Und ja, mein Hauptaugenmerk sind selbstständige Unternehmer, so bis maximal 20 Mitarbeiter, also alle, die immer noch irgendwie auch selbstständig sind, selbst und ständig. Da kann ich mich einfach gut reinfühlen und das ist auch so mein aktueller Kundenkreis, genau.
Sehr cool. Spannende Story. Angefangen von der Wirtschaftsinformatik über Bundesgrenzschutz, Zoll zum Personenschutz, zum Mentalcoach. Das ist auf jeden Fall meine Storyline, die man erzählen kann. Sehr cool. Dann hattest du gerade gesagt, dass in Köln im Endeffekt schon das Thema Mentalcoach klar war. Jetzt habe ich mich ja schon auch mit anderen Bereichen, Spezialeinheiten und so weiter auseinandergesetzt. Mindsets, Mentalität ist ja unglaublich wichtig, wenn du schon allein wenn das Auswahlverfahren überstehen möchtest. Wie hast du da an dir selbst gearbeitet oder hattest du das alles schon, als du deinen Weg angefangen bist? Oder wie war so deine Reise in den ersten Wochen auf diesem ganz anderen Weg, wie man sich so einen normalen Weg vorstellt, sage ich jetzt mal?
Also die Reise hat wahrscheinlich viel, viel früher begonnen. Ich habe mich extrem gut auf das ERV vorbereitet. Eigentlich ja meine ganze Ausbildung bei der Polizei, weil das war ja mein Ziel, das hat sich nicht geändert. Also mit Poster, so richtig, wie man sich es vorstellt, viel trainiert. Ich habe dann Thai-Boxen gemacht. Also ich habe einfach alles darauf aus... Mein ganzes Leben habe ich auf dieses ERV ausgerichtet gehabt. Das heißt, ich bin da schon sehr, sehr gut reingegangen. Aber vielleicht noch zur Einstellung ein Aspekt bei Spezialeinheiten, so war es zumindest zu meiner Zeit, hatte man so diesen Gedanken, entweder du gehörst dazu, also entweder du hast die Persönlichkeit und das Mindset oder nicht. Also es gibt nur entweder oder. Und ich hatte so die erste, wenn man so will, Erkenntnis, dass das gar nicht so unbedingt stimmt. Als ich zum RV gekommen bin und ich hatte alle Intelligenztests durch, also ich wusste, was auf mich zukommt, bis auf einen Konzentrationstest, der ist nicht in diesen Büchern drin. Aber jemand, der im Jahr vorher schon durchgefallen ist, hat den netterweise mitgebracht. Und den habe ich am Abend vorher nochmal durchgemacht und gemerkt, oh, also da verliere ich. Also wenn ich so schlecht bin, keine Chance. So. Was habe ich gemacht? Ich habe die halbe Nacht diesen Ausschnitt immer wieder geübt. Immer wieder. So, bis ich einfach an einem Punkt war, wo ich sage, oh, das ist gut, glaube ich, das passt. So. Und das war, nur mal das Verhältnis zu sehen, man musste so eine Seite ausfüllen, so Zeilen, immer Zeilen nach Zeilen. Und ich bin vielleicht 5 Zeilen rausgekommen. Ja. Am Anfang, am Ende war ich bei fast 2 Seiten in der gleichen Zeit. Also so viel zum Thema, ist so oder ist nicht so. So, am nächsten Tag kam der Test und auch das Feedback nachher vom Psychologen war dann auch genau das. Oh, es gab nämlich 2 Konzentrationstests. So, bei dem einen, das war der, war ich weit überdurchschnittlich, weil ich es geübt habe. Bei dem anderen war ich so durchschnittlich. Also da dachte ich schon so, okay, also da kann man schon was ändern an der Persönlichkeit und auch so, ne, an dem, was man erreichen will. Das war so der erste Punkt. Ich greife einfach mal den zweiten auf, der war in der Ausbildung. Das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das Mentale ist doch viel wichtiger, als man denkt. Also so wie Sportler immer sagen, ja, 80% Kopf, 20% Körper. Aber irgendwie trainiert ja jeder genau umgekehrt. 80% Körper, 20% Kopf.
Ja.
Und der Punkt war der beim Schießtraining. Also wir hatten immer freitags war Abnahme, also du musstest Performance bringen. Und ja, das war viel Stress. Du musst jeden Freitag auch besser werden. So, und manche haben das gut hinbekommen und manche haben es nicht hinbekommen. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht haben sie die Fähigkeit nicht. Aber diejenigen, die dann deswegen rausgeflogen sind, bevor sie rausgeflogen sind, haben mittags, am Freitagmittag, nochmal zu Hause in den Standorten geübt. So, da haben die aber Bestzeiten geschossen, Bestleistungen, also Leistungen echt eigentlich fast 100%, was unglaublich schwer ist. Also, an den Fähigkeiten liegt es nicht, war so meine Erkenntnis daraus. Aber woran liegt es dann? So, und dann bleibt nur noch ein Aspekt übrig und das ist der Kopf, der Mentalaspekt. Und die waren im Nachhinein einfach extrem nervös und haben sich das Leben selber schwer gemacht. Also, und sind deswegen dann leider ausgeschieden, obwohl sie von den vielen anderen Aspekten super waren. Und das war so die erste Erkenntnis, der Kopf ist verdammt wichtig. Ja. Aber viel weiter habe ich mich damals noch nicht mit beschäftigt, weil damals war schon noch dieses, entweder du bist es oder du bist es nicht. Aber das waren so die ersten Gedankengänge in Richtung auch mentalen Aspekten und Mental-Coaching dann später.
Da fällt mir ein spannender Aspekt ein, den ich aus dem Gespräch mit einem Ausbilder bei den SEALs habe. Und zwar hatten die auch lange Zeit im Endeffekt das gemacht, dass die einfach gescreent haben und ausgesiebt haben. Also die berühmte Hell Week geht ja immer wieder durch die Medien, dieses brutale Auswahlverfahren. Man sieht immer nur die Woche, aber im Endeffekt geht es ja über Monate, bis man überhaupt an diesen Punkt kommt. Und die hatten dort eine Ausfallquote von 90%. Also circa 10% von denen, die angetreten sind, haben es geschafft. Das bedeutet oder hat bedeutet für die diversen Teams, dass sie ihren Personalstamm nicht füllen konnten. Also viele SEAL-Teams waren nicht einsatzbereit lange Zeit. Und dann haben sie tatsächlich angefangen, Trainingsprogramme aufzusetzen für Interessierte. Und aus einem Teil von diesen Trainingsprogrammen haben sie teilweise tatsächlich bis zu 80% Erfolgsquote. Also es untermauert absolut das, was du sagst. Also es kann geübt werden.
Dazu nochmal vielleicht ein sehr interessanter Aspekt aus meiner Erfahrung zum Thema Hell Week. Also gab es bei uns auch. Ich habe im Endeffekt zwei durchmachen dürfen. Einmal von meiner Ursprungseinheit, von der Zolleinheit und dann von der Ausbildung beim SEK in NRW nochmal. Also es waren 2 Wochen. Und was man erwarten würde, ja, diese Härtewochen, das sind ja die, wo man aussieht, wie du gerade gesagt hast. Das ist in dem Fall aber nicht so. Man muss auch unterscheiden. Die Leute, die dort sind, jetzt in meinem Fall in der Hell Week, wenn man so will, die wurden vorher ausgesiebt. So. Und wo? Beim ERV, Einstellungstest. Da ist auch die Durchfallquote, ich meine, also zu meiner Zeit waren das so 90% oder so 3/4 ungefähr fallen durch dann. Ja. Und wo fallen die durch? Beim Intelligenz- und Aufmerksamkeitstest, also bei diesem Persönlichkeitstest. Und das eben, wie ich vorhin gesagt habe, das kann man schon auch üben. Und da fallen die meisten durch. Und nachher in der Ausbildung, auch da, fallen sie nicht in der Hell Week durch, wo man sagt, boah, das ist schon echt heftig. Also wenig Essen und dann musst du fast keinen Schlaf, Herausforderungen, Nässe, Kälte, also ja, alles diese Sachen, wie man halt Leute mal checken kann, wie sie reagieren in einem nicht ganz so angenehmen Umfeld. Ne?
Ja.
Und da fallen die aber nicht mehr durch, weil nämlich vom Kopf her, die einfach, man sagt, ich bin da jetzt dabei, also das schaffe ich auch noch. Also da ist die mentale Stärke dann schon da. Das fand ich auch sehr interessant, dass ich nie, auch in meiner aktiven Zeit als Ausbilder, sind da Leute nicht rausgefallen. Die fallen anderswo raus.
Spannend. Ein Thema geht mir dabei noch weiter durch den Kopf. Bin gespannt, ob du das auch so erfahren hast. Und zwar, es gibt ja in der Zwischenzeit alle möglichen an zivilen Events, die das nachbauen, ob das die Selection Games sind oder ähnliche verrückte Sachen. Wenn man sich dort die Statistiken anschaut, dann ist es so, dass schon beim Einbrennen, also wie du sagst, beim Einstellungstest viele, aber aufgrund der körperlichen Voraussetzungen auch rausfallen. Und das sind ja wiederum Sachen, die kann man eindeutig trainieren. Also wenn halt Voraussetzungen sind, ich muss 20 Klimmzüge schaffen, dann muss ich 20 Klimmzüge schaffen. Und wenn ich die nicht schaffe, dann brauche ich gar nicht erst antreten. Das ist basic. Also wie heißt es bei den Amis immer? The standard is the standard is the standard.
Absolut.
Und das ist eine Sache, die ich immer wieder sehe. Und das können wir aber vielleicht auch aufs Metallcoaching übertragen. Die Leute gehen oft an Themen heran, ohne sich vorbereitet zu haben. Also sie gehen irgendwas ran, ja, wird schon gut gehen. Also ich mache mich mal selbstständig, ich wandere mal aus. Ich gehe mal in dieses oder jenes Event rein. Aber haben sich gar nicht damit auseinandergesetzt, was es braucht, um das zu tun.
Ja, also ich glaube, da gibt's so, kennt jeder, so diese zwei Extreme. Und auch die kenne ich auch vom Einstellungstest damals. Das sind so die, wie du jetzt gerade beschrieben hast, die, oh ja, jetzt melde ich mich da mal an und fahre mal vorbei. Ich habe 2 Tage vorher mal ein bisschen Klimmzüge probiert. Und ja, natürlich wird es nichts. Also mal abgesehen davon, dass die Mindestanforderungen, die dort drinstehen, das sind die absolut, also da will man mehr sehen, logischerweise. Gell? Aber ja, das ist so der eine Typ. Und der andere Typ, das ist so der sagt, oh, da muss ich das können und da muss ich das und da muss ich mir das Buch. Also ich war eher so einer, ja, also muss ich ehrlich so sagen. Aber die Extremen in dem Bereich machen es dann nicht, ne? Weil die malen sich dann aus, was ist, wenn ich einen Klimmzug weniger schaffe? Was ist, wenn ich, also die malen sich Dinge aus, die eh nicht eintreten werden, aber dazu führen, dass sie eben nicht ins Handeln kommen.
Ja.
Und das ist halt sehr, sehr schade, weil man da viele Erfahrungen auf der Strecke lässt. Und das ist aber auch wieder eine Frage der Persönlichkeit. Worauf führt man sein Verhalten zurück? Und vor allen Dingen die Ergebnisse, die daraus resultieren. Und das entscheidet so ein Stück weit auch, bin ich erfolgreich im Leben oder nicht. Ja,
ja, ich glaube, das ist echt eine gemeine Falle, diesen Spagat richtig zu halten zwischen zu wenig Vorbereitung und zu viel. Weil man kann sich natürlich immer noch weiter vorbereiten und noch was lernen und noch was tun. Aber wenn du dadurch gar nicht zur Ausführung kommst, dann bringt dich das eben auch nicht weiter.
Genau. Die Frage ist, worauf führe ich beispielsweise, wir können ja mal das Beispiel machen, ich habe mich bei diesem RV angemeldet und mache das mit und fall durch oder wie auch immer, habe mich gut vorbereitet, habe auch die sportlichen Sachen geschafft und dann ist die Frage, worauf führe ich denn das zurück jetzt? Führe ich das zurück auf, ja, die anderen, das war, ja, hat nicht funktioniert, also alles Dinge, die ich nicht ändern kann. Sage ich aber, ja, okay, ich hätte mich da noch besser vorbereiten können oder ja, also Dinge, die ich verändern kann. Im ersten Fall werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr bewerben. Zum Beispiel die blöden Ausbilder, die waren nicht fair zu mir. Ja, das ist eine Bewertung, das kann so sein, kann auch nicht so sein, aber auf jeden Fall wird es dich nicht weiterbringen, erstmal, weil du kannst daraus nichts für dich lernen. So, im anderen Fall könnte ich zu der Entscheidung kommen, okay, ich mache diese Aspekte, mache ich das nächste Mal besser. Und versuch's nochmal, wenn ich das möchte. So, der Unterschied ist, bei dem einen habe ich sozusagen das Ruder in der Hand, bei dem anderen gebe ich es ab. Und das ist wichtig, ich gebe das ab, nicht die anderen nehmen das mir. Ich gebe das ab. Und das ist ganz oft bei meinen Kunden und Kundinnen eben so diese erste Erkenntnis. Ach, guck mal, das sind ja nicht andere, die mir was wegnehmen und deswegen läuft mein Leben vielleicht nicht so, wie ich will. Und ja, sondern ich mache das selber, ich bin dafür verantwortlich. Und ich glaube, das ist immer schon der erste Switch, wenn man so anfängt, einmal so ein bisschen Verantwortung dafür zu übernehmen, für sein Handeln, für sein Denken, für sein Fühlen, dann macht man den Schritten die richtige Richtung. Und dann geht es auch gar nicht mehr darum, dass man schnell läuft. Das ist dann der nächste, nämlich, oh, richtige Richtung, wusch, und rad dann wieder in dieselbe Muster rein. Und ja, je höher man dann, ne, ist dann auch die Falltiefe relativ hoch. Das ist dann der nächste Aspekt, an dem man arbeitet. So, ja, nee, nicht wieder ins gleiche Muster reinfallen. Aber die Richtung stimmt dann halt schon mal, ja. So viel dazu.
Ja, genau. Wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon, dass slow is smooth and smooth is fast. Also ja, erstmal loslaufen ist wichtig, aber dann auch den Kurs kontrollieren und schauen, dass man nicht wieder in die alten Fallen reintritt.
Das ist im Kleinen wie im Großen. Also das, was du jetzt ansprichst, ist so Anführungszeichen im Kleinen. Also ja, wenn ich schnell irgendwo hin muss. Ich weiß zum Beispiel von den Rettungskräften, meine ich, ist das so, oder Feuerwehr. Auch ganz interessant. Da ist Alarm, da würde man ja denken, da geht es jetzt echt um jede Sekunde. Die müssen jetzt da ran. Von einer, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber bei einer war das auf jeden Fall so, die sind gelaufen, ganz normal. Die sind zum Auto gelaufen, zügig. Und dann, ja, wieso rennt ihr nicht? Ja, und genau aus diesem Grund, weil genau das passiert in der Schnelligkeit, also die haben ja schon Stress, da passieren erst recht Fehler. Es gibt keinen Grund, auf diese hundertstel Sekunde jetzt sich zu beeilen und dann Fehler zu machen, einen Unfall zu bauen zum Beispiel auch, ja, sondern da hat keiner was von. Und so ist es im generellen Leben ja auch.
Ja, das wir hatten erst vor kurzem tatsächlich eine Ausbildung mit ein paar externen Sanitätern. Und da sind wir auch auf dieses Thema natürlich gekommen, weil die sind ja alle so gefühlt die Ruhe selbst. Okay, da spritzt gut, ist okay. Und aber das ist genau dieses Ding, dieses bewusst runterfahren. Wir haben dann auch gefragt, okay, rennt ihr zum Unfallort? Nein, wir gehen. Also genau dieses Thema. Weil wenn es mich auf die Nase legt, ist dem Patienten auch nicht geholfen.
Um solche Situationen eben zu meistern, ob das jetzt im Leben ist oder auch im Rettungsdienst, ist ein Aspekt unglaublich hilfreich, um eben die Kapazität, weil die Kapazität wird sich ja verengen, also der Fokus wird sich automatisch verengen. Also wer da völlig entspannt hingeht, der hat schon grundsätzlich auch irgendwas falsch gemacht, weil Anspannung ist ja erstmal was Gutes. Also das bringt uns in die Leistung. Also die Leistungskurve ist auch wie ein Berg. Genau, und das heißt, die Anspannung, die darf schon da sein, um im Maximalen vom Potenzial zu sein. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Fokus, maximales Potenzial.
Genau, und Rettungsgeschichte, jetzt lass mich kurz. Jetzt wollte ich zwei Geschichten erzählen, deswegen. ja, genau, ich habe es wieder.
So. Sehr gut.
Genau, es gibt den einen wichtigen Aspekt, wie man sowas von vornherein einfach schon mal die Kapazität, wenn man so will, erhöhen kann. Also das heißt, sind Gewohnheiten. Also absolut. Ich glaube, man denkt immer, zum Beispiel bei Spezialeinheiten oder auch egal, Leute, die sehr, sehr gut in ihrem Bereich sind, denkt man, die sind per se einfach extrem gut oder am besten noch talentiert, was ja totaler Blödsinn ist. Nein, in den meisten Fällen haben die einfach nur sehr krasse Routinen, die automatisch ablaufen, über die sie sich keine Gedanken machen müssen. Und ich kann mal ein Beispiel auch aus meinem Fall erzählen, das ist schon ein paar Jahre her. Nach Berlin sind wir gefahren, damals zur Fortbildung beim Personenschutz. Und also im Erste Hilfe bin ich ausgebildet, taktische Notfallversorgung auch. Aber ich bin jetzt, das ist nicht mein Expertenfeld und ich bin auch keiner, ich habe auch noch nicht viel Unfälle jetzt betreut als Polizist, weil ich war ja nicht lange im Streifendienst. So, dann sind wir nachts da hochgefahren und sind zu einem Unfallstelle gekommen. Also sehr krass, ein Auto mit Anhänger hat sich über die Leitplanke, keine Ahnung, wie er das geschafft hat, über die Leitplanke, also komplett, der hatte Motorteile drauf, alles auf der Straße verteilt, dreispurig, dunkel. Es war ein Passant war schon vor Ort und klar, wir haben dann halt angehalten, Blaulicht angemacht. Und für mich war das dann, muss ich ehrlich sagen, schon eine sehr, sehr stressvolle Situation, weil ich eben so die Situation gar nicht so kenne. Ich kenne eher so diese noch krasseren, so wie, was ist, wenn ein Messer sticht? Was ist Schuss? Also, ja. Und aber was da eingesetzt hat, war automatische Routine. Also es gibt dann so Schemas, ne, ABC, kennst du bestimmt auch.
Ja, ja.
Und dann läuft es. Und wenn man da das wieder so dieses Ruder in die Hand nimmt, daran kann man sich festhalten. Und das ist ja, was in Stresssituationen einen eigentlich Stress macht. Nämlich, dass man keine Kontrolle hat. Und da ist die Frage, wie erlange ich wieder Kontrolle? Und ein Beispiel sind eben, dass man Routinen hat, an denen man sich festhalten kann. Und sobald dann dieser Stresslevel so ein bisschen runtergeht, merkt man, wie auch der Blickwinkel und die Kapazität im Gehirn wieder zunimmt und man auf die richtigen Entscheidungen und Ideen kommt.
Ja, da hast du... Danke für die Story auf jeden Fall. Da ist ein Goldnugget drin, das will ich nochmal rausheben. Und zwar der Nutzen von Routinen in stressigen Situationen. Du hattest das dann gesagt, im Endeffekt, das sind Dinge, über die du nicht mehr nachdenken musst. Und ja, das sehen wir bei allen exzellenten Tätigkeiten. Ob das ein Geiger ist, ob das eine Spezialeinheit ist, ob das ein Sportler ist, die haben alle diese Routinen. Wenn das Teams sind, dann haben die gemeinsame Routinen. Das zieht sich immer durch. Das finden wir überall. Warum? Eben weil es den Kopf frei macht. Ich muss mich nicht mehr drauf konzentrieren. Und das ist etwas, was wir durchaus in den Alltag übertragen können, an allen Stellen, wenn wir eben eine Situation haben, wo wir regelmäßig mit Stress konfrontiert werden, eine Situation, die für uns stressig ist. Beispiel Autofahren. Ich bin Außendienstler, muss Autofahren, aber das ist nichts, was mir Spaß macht, sondern was mich stresst. Also wäre es zum Beispiel eine Routine aufzubauen, dass man sich vorher die Fahrtstrecke anschaut ordentlich und sagt, okay, wo muss ich langfahren? Also überall diese kleinen Routinen aufbauen, das ist nicht ein Riesen-Effort, aber es macht einen gewaltigen Unterschied.
Ist gut gesagt, ja. Ja, und vielleicht, ich habe da noch mal eine kleine auch Differenzierung von dem Beispiel, von dem ich gerade geredet habe. Das war ja wirklich, wenn du in Punkt und du kommst in die Situation, bam. Und du kannst eben nicht mehr, du kannst auch nicht mehr bewerten, kann ich das nicht, du bist drin. So, du musst handeln. So, dann gibt es aber ja auch, und das ist vielleicht noch mehr alltagsrelevanter, die Situation, wo du eigentlich weißt, oh ja, da habe ich einen Pitch oder da habe ich ein wichtiges Verkaufsgespräch. Also du weißt schon, dass du da reinlaufen wirst. Also, und dann kommt nämlich der Aspekt, und der ist, der uns meistens so ein bisschen in Stress bringt, die Bewertung. Also wie bewerte ich? Was stelle ich mir da gedanklich vor? Und da habe ich einen ganz tollen Satz vor ein paar Tagen von, ich glaube, es war die Spielführerin der deutschen Nationalmannschaft. Bin mir nicht sicher, oder es war es eine andere, aber ist auch egal. Und zwar hat die auf die Frage der Kommentatoren, die Frage war, ja, wie geht ihr mit dem Druck, mit dem Stress um, den ihr jetzt habt? Alle schauen auf euch, weil aktuell ist ja echt unglaublich, was die an Aufmerksamkeit zurecht ja bekommen. Und jetzt muss ich überlegen, was hat sie gesagt? Ich gebe es nur mal in meinem Punkt wieder, sie hat es echt cool gesagt. Sie hat gesagt, dass es wie so eine Ehre ist, diese Anspannung zu haben. Also für sie war das war wie so eine Belohnung. Und das, wenn du mit so einem Mindset in sowas reingehst, also jetzt muss man sich vorstellen, was für Bilder werden bei so einer Person ablaufen, wenn die an so eine Anspannungsstresssituation denkt, wie so ein Nationalspiel. Die wird eher denken, boah, wie viel Tore mache ich, was muss ich machen, um Erfolg zu haben. Die wird nicht denken, Boah, der Gegner ist schon schwer. Wieder im Außen kann ich nicht ändern, sondern ey, was kann ich dafür tun? Und das verändert alles.
Ja.
Auch den Output. Also im Endeffekt, egal wie du denkst, du wirst recht haben, wenn man so will, ja.
Genau. Das ist ein sehr guter Punkt. Egal was du denkst, du wirst recht behalten damit, mit deiner Bewertung. Auch da spannend, auch da mal eine Parallele zu den Seals. Die trainieren das als Worm, heißt das dort. Und zwar haben die diesen Prozess in 4 Teilschritte aufbereitet. Ich versuche den auch immer bei mir einzubauen und meinen Leuten weiterzugeben. Und zwar haben die das in so einem 4-stufigen Zyklus im Endeffekt gemacht. Der erste W ist Witness. Also erstmal musst du bemerken, dass du diesen Shift hast in die nicht positive Richtung.
Also und Awareness. Dann kommt,
Genau. Dann kommt die Unterbrechung, Interdikt. Das kann irgendein persönliches Power-Statement sein oder ein Schulter zurück oder bei Sportlern gern so ein Aufschrei oder sowas. Und dann kommt das Redirect und das Maintain. Also das Redirect ist auf eine positive Richtung umzuschwenken und das Maintain dann eben beizubehalten. Und genau das ist das im Endeffekt, was du gerade von ihr beschrieben hast. Also im Endeffekt, sie nimmt wahr, hier gehen die Gedanken dort wohin, wo sie nicht sein sollen. Und ist natürlich Interpretation jetzt von mir, weil ich kenne es nur aus deiner Erzählung. Aber dann geht die Brust raus und sagt, was für eine Ehre ist es, das zu haben. Also bindet hier vermutlich einen persönlichen Wert ein, der für sie sehr wichtig ist und sagt, wow, Chapeau. Schon allein diesen Stress haben zu dürfen, ist schon eine Auszeichnung.
Genau, und das, was du jetzt beschreibst, ist zum Beispiel eine ganz klassische auch Mentaltechnik, aus meiner Erfahrung auch sehr, sehr wirkungsvoll. Du hast ja eigentlich genau richtig beschrieben. Ich möchte mal noch einen Aspekt, der ist vielleicht interessant, auch aus meiner Zeit beim SEK erzählen, was dieses Thema, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Wenn wir haben unsere Leute immer darauf getrimmt, wenn jemand gesagt hat, oh, das schaffe ich nicht, ist am Anfang der Ausbildung, hört man das ganz oft, weil wir natürlich die Leute in Situationen reingeworfen haben, die erstmal undenkbar, unmöglich erscheinen, zum Beispiel auf dem Fenstersims in, keine Ahnung, 20 Meter Höhe sich hinzusetzen, was ja physisch schon echt, wenn man sich vorm Spiegel stellt, hinsetzen, geht faktisch wirklich nicht, aber sich da hinlegen, das ist erstmal einfach unlogisch, ja, aber das geht.
Ja.
Nur, was in dem Moment denken die Leute, das geht nicht, und dann sagen sie, das geht nicht. Ja, genau, so handeln sie dann auch, so, dass es nicht geht. Und ist dann halt SEK, ne? Dann heißt es, ja, okay, für das geht nicht, gibt es 10 Liegestützen. Ne? Das ist dann so, das wird dann rausgetrieben. Und das funktioniert. Es ist, man kann halten, was man will, aber es funktioniert. Vor allem, wenn dann zu diesem Aspekt, also zu dieser Bestrafung, Anführungszeichen, auch noch das Erfolgserlebnis hinzukommt. Weil natürlich haben wir die Leute dahin gebracht, das zu schaffen. Gell? Und noch ein zweiter Aspekt, das fand ich immer unglaublich spannend. Wenn wir Hindernisbahnen gemacht haben, irgendwas, die Leute waren zum 10. Mal drüber, wenig Schlaf, kaum Essen, also du warst wirklich schwach, also du hast dich auch schwach gefühlt und du wusstest, du musst wieder darüber, zum Beispiel hangeln, gerade für schwere Leute, schon sehr schwierig. So, genau, ja, genau das Ding. Und ja, irgendwann fällst du mal runter, so. Also, aber du musst das Hindernis schaffen, also zurück nochmal machen, so. Und das Spannende war, man würde ja erwarten, ja, wenn die es jetzt nicht schaffen, dann warum sollen sie es jetzt schaffen? Es gibt ja, warum sollen sie es jetzt schaffen? So, auch und dann 3, 4, 5, 6, 7 Mal immer wieder runter. Und eigentlich würdest du denken, ja, komm, jetzt lass sie doch gehen, das schaffen sie nicht. So. Wenn du denen aber ganz klar, es ist total spannend, sagst, du kommst hier nicht weiter, du machst es jetzt so lang, bis du es schaffst. Und man noch ein bisschen, man macht oft auch noch ein bisschen Druck, ne, dass man das denen auch klar macht, hier. Und was passiert, oh Wunder, beim 10. Mal, auf einmal gehen die darüber. Unter Anstrengung gehen die darüber. So, jetzt ist die Frage, was ist denn der Unterschied von dem 1. Mal zum 10. Mal?
Na, du warst noch ausgepowerter.
Du hast, ja, pass mal auf, das ist ganz interessant. Der Unterschied ist die Art, so eine Art Scheißegal-Einstellung. Du hast den Kopf ausgeschalten. Die haben in dem Moment nicht mehr dran gedacht, oh nee, jetzt muss ich da noch, das dauert ja noch ewig bis zum Ziel. Die haben einfach nur gesagt, mir ist egal, ich mach's einfach. So, und dann, auf einmal geht's. Also fand ich immer wieder interessant, wie dann der Kopf tickt oder halt auch nicht.
Ja, ich finde das immer wieder ganz interessant zu sehen, auch was im eigenen Körper an Ressourcen drinsteckt, was man gar nicht vermutet. Also ja klar, Leute bei der Spezialeinheit sind entsprechend trainiert, aber selbst in einem untrainierten Körper steckt so viel Energie, auch da wieder Bezug auf die letzte Sanitätsausbildung, jemand, der krampft, Anfälle hat, der krampft unter Umständen so stark, dass er sich die eigenen Knochen bricht. Also weiß man, was so ein Muskel an Energie aufbringen kann. Und dann kann es ja im Endeffekt schon gar nicht sein, dass ich mich nicht an so einer doofen Stange festhalten kann. Am Muskel liegt das nicht.
Genau, also wir wissen ja, dass wir das, also muskulär das Potenzial ja nur annähernd ausschöpfen und dass besonders in Hochstresssituationen dann nochmal eine ganze Pulle dazukommt, so von dem ja. Asterix-Drink sozusagen. Und genau. Ja, geistig ist das ja auch so. Potenzial ist wesentlich höher als das, was wir ausschöpfen. Allerdings ist es da ein Stück weit begrenzt, da das Arbeitsgedächtnis wie ein Flaschenhals ist. Also wir können nicht 10 Sachen gleichzeitig denken. So. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, wenn ich zum Beispiel an die Niederlage denke, dann kann ich nicht gleichzeitig an den Sieg denken. Es geht nicht, weil wir einfach den Flaschenhals, genannt Arbeitsgedächtnis, haben. Also die Bilder und Emotionen und Wörter, die sind dann damit einfach verhaftet. So.
Genau. Ich kann aber dieses 16 Bandbreite, glaube ich, sowas in der Richtung.
Genau.
Das ist gar nicht viel.
Du kannst das aber eben auch positiv nutzen, weil ganz klar, wenn du halt dann das, ich sag mal so, die positiv formulierten Aspekte oder die Ressourcen stärken, dann sagen wir Mentalcoaching, Bilder und Emotionen im Kopf hast, dann kannst du nicht parallel auch das negative Denken. Ja. Das führt wieder zu einer Spirale. Also es gibt keinen Status quo, es gibt immer nur eine Spirale, die geht entweder aufwärts oder abwärts. Ja. Du wirst nie einen Status quo haben. Das muss man sich immer wieder klar machen. Und das Gleiche gilt für Gewohnheiten. Man sagt ja, keine Gewohnheit, da bin ich halt auf Status quo. Das stimmt nicht. Hast du keine Gewohnheit, bist du auf der Abwärtsspirale. Also du hast immer, dann hast du halt die Gewohnheit, dass du nichts machst. Das ist auch eine Gewohnheit, die sich verfestigt.
Exakt.
Und diese Erkenntnis hatte, war es für mich viel einfacher, was noch zu tun, weil ich nicht mehr gesagt habe, wenn ich nichts mache, ist halt 0. Nee, wenn ich nichts mache, ist halt -10. So.
Minus, genau.
Also, gesagt, ja.
Ich will einen Punkt nochmal rausarbeiten, den du gerade gesagt hast. Und zwar, wir haben nur eine begrenzte Bandbreite zur Verfügung. Na okay, das mit der Bandbreite habe ich gesagt, aber du hast die Story dazu erzählt. Wir haben nur eine begrenzte Menge an Kapazität zur Verfügung. Wir können die negativ belegen, wir können sie positiv belegen. Wenn wir im Negativen drin sind, ist es nicht immer einfach, ins Positive zu kommen, gerade wenn man ungeübt ist. Selbst wenn man geübt ist manchmal. Was ich dann als super hilfreich empfinde, ist, etwas Neutrales zu tun. Also sprich, du bist in der Belastung drin, hast diesen negativen Talk, dann kannst du vielleicht aktuell, du bist noch nicht so weit aufs Positive umzuswitchen. Was du aber tun kannst, ist zum Beispiel Schritte zählen, Atemzüge zählen. Also etwas tun, was neutral ist, weil selbst dadurch verbrauchst du schon diese Bandbreite für die negativen Gedanken an der Stelle.
Ja, das hat mehrere Aspekte, das, was du nennst. Ist schon mal ein guter Anfang, weil du anfängst, die Kontrolle zu übernehmen. Wenn du es jetzt noch schaffst, in Kombination, also Stress hat ja immer einen körperlichen Aspekt, einen gedanklichen und möglicherweise einen Gefühlaspekt. Und den körperlichen kannst du durch, sage ich mal, bewusstes Gehen möglicherweise ein bisschen reduzieren. So, jetzt ist aber dieser gedankliche, das kann sein, dass das schon ausreicht, aber wahrscheinlich wirst du immer noch die eine oder andere Gedanke haben. Das heißt, auch den musst du in den Griff bekommen. Und das, genau das ist halt das Mentalcoaching. Wie übernehme ich das Ruder da oben? Also wie kriege ich dieses Chaos in deinem Sprech, deinem Kopf in den Griff? Und das ist gar nicht so schwer, weil du hast ja vorhin schon eine tolle Technik eigentlich beschrieben. Genauso funktioniert es nämlich. Bewusst werden ist immer ähnliche Abfolge. Bewusst werden, was da abgeht. Ah, okay, das führt mich jetzt nicht dahin, wo ich hin will. Das ist dann vielleicht mal die Bewertung reflektieren. Ist die überhaupt rational? Zum Beispiel, ich mache mir Sorgen, zukünftiges, wie Verkaufsgespräch läuft. Boah, das wird so. So. Die Zukunft ist immer unsicher. Das muss man sich erstmal klar machen. So, das heißt, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie diese Situation ausgehen kann. Die kann natürlich im Worst Case ausgehen. Da gibt es so, was ist der Standard? Den sollte man sich überlegen. Und das, dann gibt es natürlich auch was, wenn es richtig gut läuft. So. Dann muss man sich überlegen, hey, guck mal, diese drei sind alle, haben Wahrscheinlichkeiten. Und dann kommt man nämlich zur Erkenntnis, vorher dachte man, Worst Case 100%. In dem Moment sagt man, Worst Case vielleicht 5%. Ah, oh, ja, interessant. So, und dann, so jetzt erstmal ein bisschen Realitätsnähe reingebracht. Realität. Und jetzt aber dieses Arbeitsgedächtnis wieder sozusagen zu füllen mit stärkenden Inhalten, ist eben, sucht man sich eines dieser ressourcenstärkenden Aspekte aus. Zum Beispiel das Neutrale, wo man sagt, ah, damit kann ich gut leben. Das ist auch der Normalfall oder sogar das Best-Case-Szenario, solange da halt dein Körper nicht Widerstand leistet, weil wenn wir einfach nur positiv denken, wissen wir auch, das ist in den meisten Fällen, wird dich zum Ziel führen. Vor allem, wenn man dagegen dann gedanklich agiert.
Wenn die dann, ja, genau.
Ja, genau, wenn man sagt, das ist halt Blödsinn, so, dann macht es auch keinen Sinn, das sich reinzuimpfen. Aber so das Normale, was am wahrscheinlichsten ist, führt dazu, dass du einfach eben daran denkst. Nicht mehr an, was könnte alles im Worst Case passieren. Weil eben, es gibt nur, du kannst nicht beides parallel denken. Dann hast du nämlich die Gedanken auf deiner Seite. Du hast den Körper ein Stück weit unter Kontrolle auf deiner Seite und somit dann im Endeffekt auch das Verhalten. Und dann sind wir wieder bei der Spirale. Die geht dann halt nach oben, wenn man so will. Ne?
Ja. Genau, zwei Gedanken gehen mir dabei durch den Kopf. Das eine, was du gerade angesprochen hast, bitte alle aufschreiben. Michael, du hattest gesagt, wenn du einen Widerstand gegen das hast, wo du dich positiv hinrichten möchtest. Ganz, ganz viele, ich nenne sie immer gern meine Wellness-Coaches, die sagen dann, okay, du musst ein positives Mantra haben, so Geld macht mich glücklich und so weiter. Die Sache ist die, solange du innerlich da dagegen stehst, wird das mehr Stress produzieren und es wird nicht funktionieren. Ganz im Gegenteil, es wird sich sogar negativ auswirken. Also genau an der Stelle, man muss erst gucken, dass man dann negativ wird und dann anfängt, ins Positive zu kommen. Nicht, was ist noch so beliebt? Ich ziehe das Geld an wie ein Magnet und solche Kisten. Funktioniert, ja, wenn du kein inneres Aber dagegen hast. Dann fliegt es dir sonst um die Ohren.
Genau, also es gibt da meines Wissens auch die eine oder andere Untersuchung. Also es geht in dem Fall ja um Beeinflussung. Und da ist meines Wissens eine 50-50-Chance. Manche springen darauf an und manche eben nicht. Ich kann jetzt für mich und auch meine Kunden, Kundinnen sagen, da ich vor allem sehr analytische Leute habe, ja, man zieht auch ein bisschen an, was man auch selber darstellt, gell? Und da haben wir sofort Reaktanz. Das funktioniert nicht. Gell? Das heißt, ich muss überlegen, wie kann ich etwas sozusagen in den Kopf bringen, was auch realitätsnah ist. Also was habe ich schon geschafft? Ja. In welcher Situation habe ich genau sowas schon mal erlebt und geschafft? Das kann ich nicht negieren. Das ist Fakt, ja, aus der Vergangenheit. Und so, vielleicht auch dann...
Sorry, da will ich gleich einhaken und übersprechen. Ganz wichtiges Thema, wenn ihr so eine Situation habt, schaut in die Vergangenheit, wo habe ich sowas Ähnliches schon mal geschafft? Wo habe ich so eine Situation schon mal durchgemacht und bin nicht dran gestorben? Thema Prüfung hatte ich vor einiger Zeit mit einer Kollegin so, okay, du hast schon so und so viele Prüfungen überstanden, warum solltest du diese jetzt nicht überstehen? Und dann so dieses Ding aufzuhören. Sorry, aber wieder zu dir zurück.
Nee, aber ist ja gut, hast du's, weil für mich ist das alles immer so ein bisschen fast normal. Deswegen immer interessant, wenn jemand dann nochmal die Dinge rausgreift. Da möchte ich gerade noch einen Punkt ergänzen. Und zwar, wenn du oft, also im Coaching ist es ja da, und dann sage ich, okay, zum Beispiel Situation, was brauchst du für ein Gefühl, ich brauche Mut zum Beispiel. Ich brauche Mut. So, ja, dann frage, ja, wann warst du in der letzten Situation, wann warst du mal mutig? Na, ja, also, wenn wir jetzt wieder Verkaufsgespräch nehmen oder welche oder Prüfung, da war ich noch nie so mutig. Also denken die sich, ne, so in der Vergangenheit, da war ich schon immer nervös. Klassische Leute, die kurz vorm Blackout sind, die klar, die waren noch nie in so einer Situation mutig. Aber wenn du die dann fragst, so jetzt mal völlig weg von der Prüfung, wann warst du in deinem Leben in der Vergangenheit mutig? Exakt. Und da fällt jedem was ein. Jedem. Ja. Und dann kommt auf einmal, ah, guck mal, da kann ich ja auch was mitnehmen, Ressource, ja, da kann ich auch so eine Pulle nehmen, ah, schön. So, und dann kommt man auf den richtigen Pfad.
Ja. Ja, sehr cool. Genau, das ist ein super wertvolles Tool, sich dann in diese Situation reinzuversetzen, in der man eben diese Ressource hatte, in der man stark war, mutig war und das mitnehmen. Cooler Punkt, danke.
Ich mache gleich nochmal einen, ich setze noch einen drauf. Zum Thema Spirale, ja, das, den Aspekt, den ich noch nicht so erwähnt habe, ist, wie funktioniert unser Gedächtnis? Ich werfe jetzt mal einen Begriff rein, Neuroplastizität. Heißt, ja, Veränderung, unser Gedächtnis ist veränderbar, bis ins hohe Alter. Man mag es nicht glauben, meistens wird es als Ausrede genutzt, aber es stimmt nicht, es ist veränderbar bis ins hohe Alter. So, auch hier gilt wieder diese Aufwärts-Abwärts-Spirale. Wenn ich dann, sagen wir mal, ressourcenstark, also Beispiel dieses Mut, da kommen ja auch Bilder in den Kopf, da kommen Ereignisse in den Kopf. Wieder Arbeitsgedächtnis begrenzt, okay, zack. Ich kann nur noch daran denken. So, was dann passiert, wenn man das wiederholt, hat auch Auswirkungen auf den Rest des Lebens, weil es gibt wieder, Fremdwort, Langzeitpotenzierung und Langzeitdepression. So, was ist das eine? Das eine ist, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn ich positiv, ich mag diesen Begriff eigentlich nicht, aber sagen wir mal, konstruktive Gedanken habe, konstruktiv ist besser, konstruktive Gedanken habe, dann führt der eine konstruktive Gedanke zum nächsten. Weil wir eben, so ist wie so ein Spinnennetz, den nächsten Anknüpfpunkt, an den werden wir uns eher denken, wie so eine Autobahn, beim Verhalten genauso. So, und das ist, wir potenzieren sozusagen diese Ressource. Also es wird immer stärker, immer stärker. Und so habe ich eine Aufwärtsspirale. Und diese kann ich auch wieder selber eben steuern, indem ich mir bewusst mache, was ist da in meinem Kopf, welche Bilder habe ich denn da, was für Gefühle empfinde ich. Die hängen nämlich alle zusammen, Wörter, Bilder und Gefühle. Ja. Und so kann ich potenzieren. Und gleichzeitig passiert eben diese Depression, also dass andere Gedankeninhalte, die vielleicht ängstigend sind, zurückgestellt werden, sozusagen, wie so verlernt, wenn man fast schon will. Genau.
Sehr cool. Eine Notiz hatte ich mir gerade noch gemacht. Du hast gesagt, unter Kontrolle bekommen wieder. Und mein Eindruck ist immer wieder, ich habe noch keine wissenschaftliche Studie dazu gesehen, insofern weiß ich nicht, ob es stimmt oder nicht. Mein persönlicher Eindruck ist, Stress, der unangenehme Part davon, also dieser De-Stress, wie er so schön heißt, hat meistens irgendwas mit Angst zu tun und in ganz vielen Stellen Verlustangst, Kontrollverlustangst an ganz vielen Stellen. Der Self-Talk ist ganz oft, das schaffe ich nicht, wie soll ich das schaffen, etc. In diesem Kontext ist es ganz gut. Und du hattest dann gesagt, ein Punkt ist es, das Körperliche auch unter Kontrolle zu bekommen. Und was ich da als super hilfreich empfinde, ist tatsächlich der Atem. Weil das ist ja einer der wenigen Körperfunktionen, die wir wirklich aktiv beeinflussen können. Und wenn wir uns dann wirklich mal hinstellen und sagen, wenn wir merken, dass wir gestresst sind, wenn die Schultern nach vorne kommen und der Kopf runtergeht und der Atem zu hecheln anfängt, wenn wir das mitbekommen, dass man sich dann eben mal bewusst gerade hinsetzt und anfängt, okay, und jetzt mal 3, 4, 5 mal tief einzuatmen. Okay, solange ich noch atme, kann es so schlimm nicht sein.
Da fällt mir auch ein Gespräch, was ich mit meiner Mutter hatte letztens. Sie ist Lehrerin und Prüfungssituation und eine Schülerin, eigentlich eine sehr gute, ist immer Klassiker, sind die Guten, die dann kurz vorm Blackout stehen. Die war wirklich kurz vorm Blackout. Die war so nervös, die konnte gar nicht schreien. Also meine Mutter hat gesagt, was soll sie da machen? Also sie hat ihr zugeredet, hat gesagt, ja, du schaffst es. Willst du irgendwie, also sie hat versucht, das irgendwie zu lösen. Das hat dann, also sie ist nicht in den Blackout reingegangen. Aber wir hatten dann das Gespräch und dann habe ich gesagt, ja, das könnte halt nur dazu führen, dass das eher noch zu mehr Reaktanz führt. Du schaffst es, ja, hatten wir ja vorhin, schwierig in dem Situation. Gerade in diesen akuten Situationen ist genau das, was du sagst. Das habe ich ihr dann auch empfohlen, beim nächsten Mal einfach ihr zu sagen, komm, wir atmen mal zusammen. So wie auch immer. Es gibt ja 1000 verschiedene Arten, wie man den Rhythmus nimmt. Ja. Entscheidend ist einfach nur, dass man es langsamer macht. Fertig. Und das ist auch einfach. Das kann jeder. Ja. Der nächste Aspekt ist beim Atmen ist schlichtweg, dass der den direkten Draht zum Körper hat, zum Nervensystem. Es gibt keinen anderen Aspekt, der schneller und einen direkteren Draht hat. Also auch Gedanken nicht, sondern es ist der Atem. Und in dem Sinne ein unglaublich wirkungsvolles Werkzeug. Und ja, das ist in der akuten Situation. Man kann aber im Vorhinein natürlich viel machen. Und das sind im Endeffekt genau diese, ich sag mal, 4 Aspekte, die ich schon genannt habe. Einmal diese Reflexion, also Neubewertung, das kann helfen. Dann, was für Bilder habe ich da im Kopf? Das kann ich korrigieren, wenn man so will. Und dann aber den körperlichen Geschichten auch. Ob jetzt über Atmen, gibt es viele andere Punkte auch. Und dann, wie funktioniert mein Gedächtnis? Also die Funktion des Gedächtnisses auch noch mitnutzen, um erst gar nicht in diese Situation reinzukommen. Und genau.
Gut. Du hattest vorher noch so einen Punkt gehabt, musst mir eine Notiz dazu machen. Und zwar hatten wir es vom Thema Erfolg bei Verkaufsgesprächen. Und ich war vor vielen Jahren mal bei so einem Verkaufscoach und der hat viele spannende Sachen gemacht, viele Sachen, die ich nicht so cool fand, aber er hat ein cooles Zitat oder eine coole Story mitgebracht von einem, mit dem er wohl zusammengearbeitet hat. Und zwar hat er die Leute immer gefragt, wie ihre Abschlussquote ist, um eben genau das hinzubekommen. So im Endeffekt, wo steht ihr? Also so nach dem Motto, im Endeffekt seid ihr ja gar nicht so schlecht. Und einer von den Teilnehmern hat dann gesagt, ja, ich habe eine 100% Abschlussquote. Er so, was? Kann doch gar nicht sein. Kein Vertriebsmensch hat eine 100% Abschlussquote. Er sagt, ja, doch, klar. Weil das andere sind ja nicht meine Kunden.
Ja, Mindset, gell? Ja, ist cool.
extrem. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich mag die Frage.
Okay, ja, spannend.
Vorher, wo wir das Gespräch angefangen haben, ich habe das hier in Discord aufgenommen und ich habe hier einen Bot dazu eingeladen, der die Aufnahme macht. Also für alle, die es hören, sehen das ja nicht. Und für diesen Bot gibt es ein Kommando. Das war früher Doppelpunkt Craig, Doppelpunkt, um den Bot anzurufen, dann Komma Join, um den beitreten zu lassen in den Channel. Und das haben die in der Zwischenzeit, also seit meiner letzten Aufnahme, haben die das geändert. Es gibt ein neues Kommando. Sowas hat mir jetzt gleich mal Stress verursacht. Wir haben es dann trotzdem noch hingekriegt. Aber so aus, das heißt, wir haben eine Sache, wir haben eine Situation, wir haben sie 1000 Mal geübt, theoretisch eine Routine drin, aber dann hat sich die Welt einfach geändert. Sowas ist dir doch sicher in der Spezialeinheit auch das eine oder andere Mal vorgekommen. Was kann dir da so einen Tipp raushauen, mit sowas umzugehen?
Überleg gerade, also die meisten, meistens kommen solche, oder eigentlich jedes Mal, muss man ehrlich sagen, die interessantesten Einsätze waren oft auch die Variablen, also wenn wir nicht um 6 Uhr ins Haus rein sind, wo ganz klar war, wo, was und, ne, sondern vielleicht an einem Parkplatz, wo auch immer, oder im Auto, auch ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, da ist ein wichtiger Aspekt für Erfolg, da müssen wir dann halt über Team reden, das Team. Also da ist unglaublich wichtig, dass die Aufgaben sowas von klar verteilt sind. Beispielsweise bei uns ist es so, erstes Mal sitzen immer mindestens 2 dann im Auto und einer fährt. Wenn ich fahre, dann fahre ich. Dann ist erstmal völlig irrelevant, was sonst noch passiert. Dann ist neben mir, der ist dafür zuständig, dass der mir sagt, wo ich hinfahren muss. Ich habe Blaulicht drauf, hier alle vor mir fahren links, rechts, ne, weil die so machen es so gut, sie es können. Darauf muss ich konzentrieren, dass ich keinen Unfall baue. Und mein Beifahrer, der kümmert sich um alles andere. So, also Aufgabenteilung ist einer der größten und wichtigsten Punkte, dass nämlich nicht nachher alle wie ein Hühnerhaufen rumrennen, sondern es gibt einfach eine Kontrollinstanz, die muss dann in dem Moment reagieren. Die anderen liefern, sofern sie können, natürlich dazu und agieren ja selbstständig auch. Aber so lösen sich dann so Situationen, ist wie so ein kurzes Chaos, und dann wird es wieder so, okay, neu ausgerichtet, boom, so geht's weiter. Und das passiert dadurch, dass man eingespielt ist, extrem schnell.
Cool, habe ich direkt eine Folgefrage draus.
Ja, gerne.
Viele von deinen Kunden sind ja, du selbst ja auch, selbstständig, Freiberufler, kleinere Firmen. Wird es garantiert vorkommen, dass da Leute dabei sind, die als Einzelperson gestartet sind, in der Zwischenzeit mehrere sind? Wie transferierst du das für die Leute? Also, oder andersrum, wie können unsere Hörer das übertragen in unser Real Life, ins Business Real Life?
Ja, super, super Frage, super Vorlage. Und zwar, für uns ist es ja oft so, dass wir als Selbstständige, im besten Fall haben wir ein relativ klares Angebot und wissen auch, wo wir hinwollen. Und doch haben wir so viele Möglichkeiten. Also das ist immer sehr interessant. Ich habe auch viele erfolgreiche Selbstständige und Unternehmer, Unternehmerinnen, die aber dadurch, dass sie so viele Möglichkeiten haben und es so gut läuft, nicht wissen, was wollen sie jetzt annehmen. Also sie schwimmen da wie so ein Teich und eigentlich würden sie gerne alles machen, aber sie wissen, es geht nicht. Was nehme ich denn jetzt? Also sie haben keine konsistente Entscheidungsgrundlage für Chaos, wenn man so will. Ja? So. Ja. Ich nehme mal einen Aspekt, aus meiner Sicht einer der krassesten und wirkungsvollsten Punkte. Wenn ihr die hört, wird sie gleich sagen, ja, kenne ich schon. Aber ich garantiere euch, ihr habt euch noch nicht ernsthaft damit beschäftigt, weil dann hat man das Problem nicht. Ich mache auch gleich ein Beispiel vom Kunden. Und zwar geht es ums Thema Werte. Ja? Werte. Ja. Nur, und das ist ich bringe auch den entscheidenden Punkt, den ich im Coaching halt dann über mehrere Wochen, nicht nur an einem Tag, mache. Und zwar nicht einfach aufschreiben, was für Werte ich habe. Das ist schon mal gut. So. Sondern auch, und das ist der entscheidende Punkt, die Abgrenzung, welcher Wert ist mir wichtiger als der andere. Also, Beispiel, ich nehme jetzt aus meiner Freiheit oder Sicherheit. So, wenn ich mir diese Überlegung nicht gemacht habe, werde ich immer in Stress kommen, wenn diese zwei in so gegeneinander stehen. So, habe ich mir diese Entscheidung gemacht? Egal, was für eine Entscheidung ich fällen muss, in welchem Kontext, in welcher Situation, wenn das mein Business betrifft, ist die Entscheidung von vornherein klar. Und so hatte ich jetzt ein Beispiel schon länger her, vom Kunden, der auch im Verkauf tätig war und Angebot bekommen hat, Geschäftsführung, ja, was er schon immer wollte, Verantwortung, sechsstelliges Jahresgehalt, also alles. So, er hat es abgelehnt. Er kam danach ins Coaching bei mir und hat sich dann, aber er wusste nicht, wieso habe ich das gemacht? Also wieso habe ich eigentlich meinen Traum abgelehnt? Es hat ihn einfach, ja, schlaflose Nächte bereitet, wenn man so will. Und ich mache es kurz. Im Ergebnis haben wir an vielen Punkten gearbeitet, aber an den Werten als Beispiel. So, dann kam raus, Freiheit ist ganz oben. Und da steht auch noch Erfolg oder finanziell oder was auch immer steht da drunter. In dem Moment, das ist, hast du ein Strahlen auf dem Gesicht gesehen, weil er erkannt hat, erstens, also er weiß jetzt, wie er sich entscheidet. Und vor allem, er weiß, die Entscheidung war richtig. Die war richtig, dass er es abgelehnt hat. Und ja, wir sind ja in Kontakt und bis heute, die wurde ihm nochmal angeboten, meines Wissens, hat es wieder abgelehnt. Nur diesmal mit vollem, mit breiter Brust, wenn man so will. Gell? Weil er wusste, was ihm wichtig ist. So, das ist mal ein wichtiger Aspekt. Und in dem Sinne zwei, vielleicht um es zusammenfassen, zwei Punkte, die man mitnehmen kann. Erstmal, was sind meine Werte? Wobei, das haben viele vielleicht schon mal gemacht. Und dann der nächste Aspekt. Was sind denn die oberen drei und wie würde ich die wirklich priorisieren? 1, 2, 3. Ja. Das ist meiner Erfahrung nach 80% schon. Das ist mehr als die halbe Miete.
Ja. Ich würde noch einen Bonuspunkt ergänzen. Also ich finde es super cool. Verwende ich ähnlich tatsächlich. Also sowohl im Team als auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Der Bonuspunkt wäre dann auch noch sich Gedanken darüber zu machen, wie wirkt sich der Wert aus bei mir? Also welche Situationen sprechen für diesen Wert oder sprechen nicht für diesen Wert? Weil der Wert selbst ist ja erstmal nur ein Wort. Und gerade im Teamsetting ist sowas unglaublich wichtig, finde ich, um ein Team dann auch zusammenzubekommen. Weil du hast unter Umständen Leute in einem Raum, die unterschiedliche Werte haben, aber diese Werte haben eine Überschneidung.
Genau, die sind nicht 1:1 von den Leuten, logischerweise, sondern man muss die sozusagen das Team zusammen als Team sehen und dann schauen, was für Werte sind allen wichtig, wofür können alle stehen, um dann in die gleiche Richtung zu laufen.
Sehr spannend. Eine Frage habe ich mir noch aufgenommen vorher. Und zwar, du warst jetzt ja einige Zeit lang, ich weiß nicht, ob du beamtet warst, aber auf jeden Fall warst du beamtet. Ja. Gut. Wie war da für dich der Wechsel in die Selbstständigkeit?
Also der Wechsel war ja nebenberuflich schon vor ein paar Jahren, der war jetzt nicht so schwer. Das ging einfach dann darum, dass nach einem Workshop oder beim Workshop musste ich halt eine Rechnung, die braucht eine Rechnung von mir. Und dann habe ich gesagt, muss ich jetzt mal selbstständig anmelden. Also das war jetzt nicht so, du sprichst wahrscheinlich darauf an, dass ich bei der Polizei dann gekündigt habe. Das war der viel größere Schritt. Da muss ich aber auch wieder, bei mir ist es so, dass ich schon, wie gesagt, mehrere Punkte in meinem Leben, wo es wie so ein Bruch gab. Also ich war auf der Gymnasium, dann war ich in der Realschule, war ich wieder auf dem Gymnasium. Dann habe ich eine Pause gemacht im Ausland, dann war ich eben bei der Informatik. Ich habe sehr viele Brüche drin, wo ich im Nachhinein easy going, aber nach dem Wirtschaftsinformatikstudium, ich war in Südamerika, danach hatte ich kein Geld. Also ich habe alles dann ausgegeben und bin dann zur Polizei. Also das waren auch schwierige Entscheidungen, wo ich nicht wusste, ob das die richtige ist. Aber das Gefühl ist genau gleich, wie ich es jetzt vor einem Jahr ungefähr hatte, oder über einem Jahr, wo ich mir über die Selbstständigkeit, über die 100% Selbstständigkeit Gedanken gemacht hatte. Und das Schöne ist, wenn du sowas so wiederkehrend erkennst, ach guck mal, da warst du auch so unsicher. Und dann kannst du auch wieder Ressourcen nehmen, ach guck mal, nimm den Mut. Ja. Und hab mir auch erstmal kognitiv natürlich überlegt, ne, was will ich, was kann ich, was brauche ich, habe ich alles? Und meiner Erfahrung nach, und das ist so, was bei mir immer durchzieht, dass ich alles immer gemacht habe, wo ich noch eigentlich, es fehlen noch 2, 3 Punkte. Ja, noch, vielleicht noch ein paar Kunden mehr, vielleicht noch ein bisschen höhere Preise, dann könnte ich starten. Ja, und ich bin immer den Schritt vorher dann gegangen. Ein Stück weit Unsicherheit. Also das war bei Spezialheit auch, da habe ich die Leistung auch noch nicht 100% erfüllt gehabt und habe es trotzdem gemacht. So, und ich glaube, das ist so mein Erfolgsrezept und ich glaube, wenn ich mit anderen rede, ist es ähnlich. Den richtigen Zeitpunkt gibt es eh nicht, wenn man abwägt. Es gibt auch so Leute, die machen das dann so ad hoc, klar. Ne, ich rede jetzt von Leuten wie so ich, die sehr analytisch sind und eh zu viel denken eher. Da kann man eher mal den Schritt wagen, aus meiner Sicht. Vor allem, war bei mir so ein Punkt, was ist denn das Sicherheitsnetz? Gefühlt hatte ich gar keins, weil Beamter, bin ich kein Beamter mehr. Ja. Aber was ist denn die Realität? Also ich habe, ich war bei zwei verschiedenen Spezialeinheiten. Ich habe ein Studium bei der Wirtschaftsinformatik. Ich könnte jederzeit, weil mittlerweile weiß ich das, zur Polizei zurück. Also da ist so viel Sicherheit eigentlich. Nur die gefühlte ist nicht da. Ja. Und so muss man dann auch immer wieder abgleichen. Was ist in Realität und was nicht? Das heißt, wenn das, sagen wir mal, in einem Jahr nicht funktionieren sollte, dann habe ich so viele Optionen. Das sage ich jetzt so locker. Vor einem Jahr war das noch nicht so locker.
Ja, genau deswegen spreche ich an, weil es war für mich, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, auch nicht einfach. Und ich glaube, es ist für die wenigsten einfach tatsächlich, die in die Selbstständigkeit oder in so in unbekannte Gewässer springen an der Stelle. Das ist nicht immer einfach. Ja.
Ich glaube, man muss sich halt die Optionen klar machen. Wir denken immer in dem Hier und Jetzt. So, das ist es, was jetzt ist. Also jetzt wohne ich hier. Es gibt keine andere Option. Jetzt habe ich diesen Beruf. Man tut sich so schwer, sich in eine andere Situation reinzuversetzen, sodass das real wird. Dabei ist das ja alles, also jetzt wären wir philosophisch, alles vergänglich, ja. Also nichts ist so gesichert. Ja. Und mir das geholfen.
Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Dir hat es geholfen?
Ja, das zu erkennen, dass das jetzt eine Phase ist. Wer weiß denn, wo ich bin? Vielleicht bin ich in 2-3 Jahren, dann habe ich eine Riesenfirma. Ja. Vielleicht bin ich auch woanders. Also vor allem, das ist vielleicht noch der wichtige Punkt, ich kann es bestimmen. Wir sind ja in einer komfortablen Situation, muss man dazu sagen.
Ja. Wir leben ja in einer Luxuswelt nach wie vor, auch wenn es einige anders sehen, aber ja. Du hattest das Thema Unsicherheit als ein Thema angesprochen. Ein Treiber, den wir ja nahezu alle haben, ist die Neugier. Die spielt ja, glaube ich, mit rein. Und was für mich das Spannende ist, Unsicherheit taucht ganz, ganz oft auf im negativen Sinne. Wenn wir uns aber mal mit der Psychologie auseinandersetzen, dann wissen wir, dass Unsicherheit ein Flow-Treiber ist. Also ein Treiber auch für Höchstleistung, also in einer gewissen Dosis.
Ja, also das Konzept, was vielleicht viele auch kennen, und das ist wissenschaftlich ja relativ klar dargestellt, dass dieses Weg von, dieser Treiber weg von, viel stärker ist als der Treiber hinzu.
Ja.
So, ich brauche für Erfolg, brauche ich aber beides. Das eine brauche ich vor allem für den Start, also wie bei der Rakete. Am Anfang muss Power sein, ja. Dieses Weg von ist dann gar nicht so schädlich. Irgendwann muss ich aber mir schon mal Gedanken machen, also worauf ich hinaus will. Man muss nicht von Anfang eine Vision haben. Man muss auch nicht die glasklaren Ziele haben, was ja oft suggeriert wird. So, ja, du musst deinem Herzensbusiness und so nach dem, dann kannst du starten. Ist nicht notwendig. Also schön, wenn du es hast, aber es ist nicht notwendig. Du kannst auch, wenn du weißt, wovon du weg willst, ja, dann ist das erstmal ein guter Startpunkt. Allerdings irgendwann kommt der Punkt, wo du dir Gedanken machen musst, wo will ich denn überhaupt landen? Das ist auch, was ich auch an Kunden, die ich habe, die dann sehr erfolgreich sind, auf einmal das Geld vielleicht gar nicht mehr so die primäre Rolle spielt. Und dann tauchen die Fragen auf, ja, wo will ich eigentlich hin? Mit wem will ich zusammenarbeiten? Und was will ich bewirken? Das sind natürlich ganz spannende Themen, an denen ich sehr gerne auch arbeite.
Das glaube ich. Ja, das ist auch so eine Sache, die mich bei diesen Wellness-Coaches immer wieder ärgert. Dieses, nein, du darfst nicht weg von, sondern du musst hinzudenken. Nee, da ist der Kick viel mehr, viel größer. Das ist das Gaspedal. Das ist der Kickdown im Auto. Das andere zieht dich in die richtige Richtung. Ja. Wobei es auch eine große Falle hat aus meiner Sicht. Und zwar, wenn die Leute anfangen, zuerst das Hinzu zu definieren, dann wird das zum festen Punkt. Ja. Und die Welt verändert sich. Und wenn sich dann dieses Hinzu plötzlich nicht mehr zur Welt passt, dann habe ich ein Problem. Und zwar unter Umständen nicht nur ein finanzielles, sondern eben auch ein körperliches.
Hast du mir so viel Vorlagen gegeben? Mal gucken. Eine greife ich mal auf. Und zwar gerade das Thema Ziele. Gerade auch analytische Leute, die lieben das ja, Ziele setzen. Ach geil, Zeitmanagement, ich setze mir da Ziele. Bababab. Was ich aber jetzt auch schon im Coaching das ein oder andere Mal hatte, wo Leute dann einfach wie so stuck. Also die waren einfach, sind nicht weitergekommen, obwohl die den ganzen Tag gehasselt und bababab. Und irgendwie nicht weitergekommen. Und dann kam es im Endeffekt oft zum Ergebnis so, hey, was hast du für ein Ziel? Und die waren so weit weg von der aktuellen Situation, dass die unter Druck, also es muss ein bisschen ängstigend, darf ein Ziel sein, ja? Es darf schon ein bisschen mehr aus der Komfortzone sein, aber wenn das so völlig weit weg ist dann, und es anfängt Druck zu erzeugen, dann lass die Ziele weg. Dann lass die einfach weg, weil dann führt es zu keinem guten Ergebnis.
Genau.
Und ich würde noch einen Aspekt zu dem Weg von hinzunehmen. Es gibt eigentlich zwei Varianten, wie man damit umgehen kann, dieses wovon man auch überhaupt weg will. Entweder man lässt sich davon dominieren oder man dominiert es. So was meine ich damit. Ich nehme mal mich. Ich habe so ein Bild, man kennt vielleicht Imposter-Syndrom, also so dieses, ja, ich bin nicht gut. Ja. Das habe ich schon immer gehabt, schon bei der also kann man sich fast nicht vorstellen, aber auch vor der Spezial- und auch bei der Spezialneid hatte ich das. So. Jetzt kann ich entweder, ja, jetzt kann ich sagen, ja, das habe ich und mache dann und denke, oh, ich bin nichts wert und so und alles klappt nicht. Dann würde ich, würde das mich dominieren. So. Ich kann es aber auch umdrehen. Ich erkenne das als etwas, was mich antreibt. In meinem Fall ist es, ich versuche immer das Beste zu geben. Immer den Punkt mehr zu machen. Wenn ich das Coaching vorbereite für einen Kunde, dann denke ich mir noch mal ein paar Minuten mehr Zeit und denke mich rein. Und ich weiß aber, warum ich es tue. Eben wegen diesem Punkt. Ja, das ist so, fand ich so ein ganz tolle Erkenntnis. So ja, du kannst auch, wer hat wen in der Hand? Und dann sind wir wieder bei der Kontrolle.
Ja, super cool. Ich hatte mir jetzt noch was anderes aufgeschrieben, aber das lasse ich jetzt weg. Ich glaube, wir müssen noch einen zweiten Call machen und mit diesem starken Thema würde ich nämlich schauen, dass wir jetzt auf die Zielgerade kommen. Aber nochmal kurz ein Recap dazu. Wenn ihr etwas habt, das negativ für euch ist, dann lohnt es sich, da einen zweiten Blick drauf zu werfen. Weil diese Sache, wie dieses Imposter-Syndrom, was wir hier gerade hatten, ich bin nicht gut genug, hat euch unter Umständen genau dorthin gebracht, wo ihr heute seid. Eben jemand, der viel Selbstkritik übt, der feilt die ganze Zeit an sich, der baut jedes Detail aus, der challenged hier noch was und dort noch was und ist deswegen unter Umständen besser als der Mitbewerb. Also nicht alles, wo die Leute zu uns sagen, weil oft kommt das von außen, oder wo wir zu uns selbst sagen, das ist aber nicht okay so. Du bist viel zu sehr in deinem Thema drin. Das muss nichts Negatives sein. Also wenn ihr so ein Anführungsstriche negatives Thema habt, schaut mal rein, ob euch das nicht eventuell genau an den Punkt gebracht hat, wo ihr heute seid, im positiven Sinne.
Beides. Es kann sein im positiven und da würde ich aber jetzt nur fürs nächste Mal spoilern. Sonst, ja. Und zwar, was mich zum SEK gebracht hat, das habe ich auch erst durch ein Coaching selber dann erkennen dürfen, wie so Schuppen von den Augen, hat mich zurückgehalten in der Selbstständigkeit und vielen anderen Dingen. Ein Grund, wieso ich zum Beispiel auch immer wieder mal krank wurde. Also ist jetzt auch ein Thema bei mir, so eben Performance ohne ständige Down- oder Krankheitsphasen. Das habe ich selber auch durchgemacht. Aber das würde zu weit führen an dieser Stelle.
Gut, dann Michael, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben heute unglaublich viel Dinge durchgehabt. Wir haben über einen Realitätscheck gesprochen. Die Gold Nuggets, die wir alle hatten, kann ich gar nicht alle komplett zählen. Wir haben über Mantras gesprochen, wie du deinen Körper, Emotionen und so weiter wieder unter Kontrolle bekommst. Aber auch, wie du Fokusthemen im Endeffekt aufs Business übertragen kannst. Also wenn du jetzt erst eingeschaltet hast, spul nochmal zurück. Und damit nochmal das Traditionelle an dich zurück. Hast du noch ein Thema, was dir am Herzen liegt, was du vorstellen, präsentieren möchtest? Und natürlich ganz wichtig, wo finden dich die Leute?
Ja, also ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, ich bin studierter Mentalcoach, also ich habe den Abschluss als Master of Science auch, also auch wissenschaftlich fundiert für selbstständige Unternehmer. Und mein Thema ist, wie gesagt, entspannter und konstante Performance bringen, ohne ständige Down- oder sogar Krankheitsphasen. Das ist so mein Background und ich verknüpfe die einerseits die wissenschaftlichen Aspekte von Psychologie, Coaching und dann eben die Erfahrungsschatz, also Thema Stress, Thema Leistung, Flow, da kenne ich mich auch praktisch aus, einfach aufgrund des Backgrounds bei den verschiedensten jetzt Spezialeinheiten. Und zudem bin ich ja jetzt auch selbstständig, das heißt, ich kann mich jetzt noch besser auch da reinfühlen. Und da habe ich große Freude daran, Leute im 1:1 zu begleiten. Und im besten Fall erreicht man mich über LinkedIn. Dort bin ich am präsentesten. Dort poste ich ein bis zweimal die Woche. Und da kriegt man auch sofort eine Rückmeldung. Das wäre so der Gang, genau.
Einwandfrei. Danke, Michael. Also, wenn ihr ihn kennenlernen wollt, geht auf LinkedIn und sucht einmal den
Schneider Mental Coaching, darunter findet man mich, weil wenn man meinen richtigen Namen Michael Schneider eingibt, da muss man lange scrollen, glaube ich. Also.
Ja, gut, da gibt es vielleicht ein oder zwei andere noch.
genau.
Klasse. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Und wir hören uns sicher noch ein zweites Mal.
Vielen Dank, Christoph. Danke für deine sehr neugierigen Fragen. Da kann man nur super Antworten geben.
Sehr gern. Ja, liebe Zuhörer, das war der heutige Chaos Talk. Chaos Hacker, Ende.